Unser Anfang und unser Ende, all unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Ich möchte Sie, möchte euch herzlich begrüßen zu unserer Lagerabendkirche. Hat ja nun schon Tradition. Nun war ich eine Zeit in Urlaub und deswegen haben wir das nicht mehr so als Team hingekriegt. Wir wollen uns aber nächsten Samstag, ich sage es jetzt schon mal, damit ich es nicht vergesse, nächsten Samstag nach der Hochzeit von Jörn und Alex treffen. Das wäre dann um halb vier nächsten Samstag dann im Gemeindehaus. Machen wir wieder Teamsitzung. Jeder ist eingeladen, jede ist eingeladen. Das Team für die Lagerabendkirchen. Dann bereiten wir den August vor. Das ist ja jeden Monat immer der zweite Sonntag um 18 Uhr. Thema ist heute Versöhnung, Orte der Versöhnung. Orte der Versöhnung, unser Mittelpunkt ist Jesus Christus. Es ist der Ort der Versöhnung. Ich werde in der Predigt ein bisschen das erläutern, aber Orte der Versöhnung seid ihr auch. Jede und jeder Einzelne, auch jedes Kind, jeder Mensch ist ein Ort oder kann ein Ort der Versöhnung sein oder werden. Darüber werde ich gleich ein bisschen was sagen und erläutern. Aber zunächst mal möchte ich Helga Beuker noch mal herzlich begrüßen. Die begleitet uns nicht nur an der Orgel, sondern sie hat auch extra eine Orgelmeditation vorbereitet, die sie uns dann vorträgt nach der Predigt. Jetzt wollen wir aber zusammen singen, und zwar den so bekannten Psalm, den Vers aus dem Psalm 68. Für die Konfirmanden vorne sind die Psalmen, 150 Stück, die gibt es auch in der Bibel und sie sind alle hier nochmal vertont. Typisch reformiert haben nur wir vorne 150 Psalmen, die man singen kann. Ich kann die nicht alle singen, glaubt das nicht, aber ganze Menge schon. Und der bekannteste für uns ist immer der Psalm 68, wenn ihr das mal auf, habt ihr alle Gesangbücher? Ihr auch? Ja? Psalm 68. Und dann müssen wir eins weiterblättern, dann ist das die sechste Strophe, Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm sei unserem Gott im Heiligtum. Das wollen wir nun zusammen singen. Ja, wenn man sich versöhnt oder von Gott sich versöhnen lässt durch Jesus Christus, wie wir auch gerne sagen, dann muss man ja erstmal was getan haben, damit man sich versöhnt. Früher hat man immer von Sünden gesprochen. Das verstehen viele schon gar nicht mehr, was das überhaupt ist. Eigentlich steht da auch gar nicht Sünde im Neuen Testament. Das ist auf Griechisch geschrieben worden, weil damals alle Welt Griechisch sprach, zu Jesu Zeiten. Also um das Jahr 0. Und als das alles so geschrieben wurde Auch das, was ich gleich vorlese, ist Mitte des ersten Jahrhunderts, also gut 50 nach Jesu Geburt. Da sprachen die Menschen im Römischen Reich, so wie wir Englisch sprechen, so ein einfaches Griechisch. Darüber haben die sich verständigt. Und wenn wir da nachgucken, dann heißt Sünde Verfehlung. Also man hat das Ziel verfehlt. Das heißt das wörtlich. Also eine Verfehlung. Jetzt haben wir ja gerade Europameisterschaft, nicht? Der Frauen. In Dänemark haben die ja toll gespielt. Da sind ja noch keine Elfmeter, also Entscheidungen. Das ist ja bei den K.O.-Spielen. Und ihr habt das alle schon mal gesehen, nicht? Wie spannend das ist, wenn die dann antreten, die Frauen oder auch die Männer beim Männerfußball. Und dann schießt einer daneben, zack, Ziel verfehlt, nicht? Nicht das Tor getroffen. Und dann steht er da, schämt sich. Was hat er seiner Mannschaft angetan? Mann, er hat das ja nicht gewollt. Und dann finde ich immer so schön, wenn dann eine der anderen Mitspielerinnen hingeht und die Frau tröstet, in den Arm nimmt und sagt, also alles gut, wir halten trotzdem zusammen. Und eine gute Trainerin macht das auch. Sie hat, wenn man so will, tröstende Worte, sie hat versöhnliche Worte, nicht? Da ist das Wort Versöhnung. Versöhnliche Worte. Du hast dich zwar verfehlt, hast das Ziel verfehlt, hast damit ja sogar der Mannschaft geschadet, aber du hast es doch nicht gewollt. Ich vergebe dir, ich versöhne mich, ich habe versöhnliche Worte. Es wird wieder gut und wir sind doch eine Mannschaft. Wir gehören zusammen. In diesem Sinne habe ich einen Vers ausgesucht aus einem Brief, den Paulus, der war damals sowas wie ein Missionar, der ist dann bis nach Europa gekommen in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts. Und in Rom, also im Zentrum der römischen Macht, da gab es schon ein paar ganz tapfere Christinnen und Christen, die eine Gemeinde hatten, hier im Zentrum der Macht. Und an diese Frauen und Männer hat Paulus einen Brief geschrieben, den nennt man dann Römerbrief. Ist also an diese Christinnen und Christen geschrieben. Und da schreibt er im 3. Kapitel, im 25. Vers, den Christus hat Gott hingestellt als Ort der Versöhnung durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, um frei zu werden von früher begangenen Verfehlungen. So habe ich das jetzt wörtlich übersetzt aus dem griechischen Text. Noch einmal. Christus, den also, hat Gott hingestellt als Ort der Versöhnung durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner, also der göttlichen Gerechtigkeit, um frei zu werden von früher begangenen Verfehlungen. In der Predigt gehe ich darauf gleich nochmal etwas ein und wir erläutern das auch, weil es da sehr viele Missverständnisse gegeben hat in der Geschichte der Christenheit um gerade diesen Vers. Jetzt hören wir aber zuerst die Abkündigung.
Guten Abend. Die Kollekte vom letzten Sonntag erbrachte 58,64 € und war für die evangelische Erwachsenenbildungsstätte und dem Kloster Frenzwegen bestimmt. Die heutige Kollekte ist für Hoffnung für Osteuropa. Die Aktion Hoffnung für Osteuropa möchte Zuversicht schenken und Perspektiven für ein Leben in Würde schaffen, dass ein gerechtes und soziales Europa Wirklichkeit wird. Das ist eines der Anliegen von Hoffnung für Osteuropa. Bestehende globale Wirtschafts- und Strukturen sind ungerecht aufgebaut. Trotz des wirtschaftlichen Wachstums bleiben viele in Mittel- und Osteuropa von dieser Entwicklung ausgeschlossen. Viele ältere oder arbeitslose Menschen, vor allem im ländlichen Raum, sind weiterhin auf Unterstützung durch diakonische Initiativen und Einrichtungen angewiesen. Diakonische Werke und Kirchengemeinden in ganz Deutschland leisten wichtige Arbeit in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas. Mit unserer Kollekte unterstützen wir besonders unsere Partnerkirchen in der Ukraine, in Rumänien und in der Slowakei. Bitte helfen Sie mit Ihren Gaben mit. Aufgeboten und zur Fürbitte empfohlen werden Jörn Woltering und Alexandra, geborene Pauli. Getraut werden sie am Samstag, den 6.7. in unserer Kirche und ihre Tochter Juli wird getauft. Habe ich das nicht gesagt? 16.? Nee. Achso, am 16.7., ja. Einladen möchten wir am nächsten Sonntag zum Gottesdienst um 10.30 Uhr mit Pastor Ter Horst. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche.
Als Predigtlied wollen wir singen Lied Nummer 353, Jesus nimmt die Sünder an, wieder der alte Begriff Sünder. Aber das ist ein ganz bekanntes Lied, wo es da auch ja darum geht, dass eben Verfehlungen vergeben werden können. 353 und wir singen die Strophen 1 und 3 und 7. Eine kleine Rahmengeschichte möchte ich noch einmal erzählen. Ich hatte sie vor 14 Tagen in Haftenkamp auf dem Hof Burs schon mal erzählt, aber da hatte ich nur so wenig Zeit und ich wollte das doch noch mal ein bisschen vertiefen. Als ich in einem Alter war, so wie ihr, nicht? Ich meine euch, die ihr jetzt im Konfirmandenunterricht seid, so etwa in eurem Alter. Ich komme ja aus Bentheim. Heute heißt es Bad Bentheim, bisschen hochtrabend. Und da habe ich in Tinoldkalle in Wilsum bei meinem Onkel immer gezeltet. Dieser Onkel hieß Wilhelm. Und das waren einfache, arme Bauern, sogenannte Siedlungsbauern. Die haben dann nach dem Krieg, wenn die dann vom Krieg sehr oder dem Krieg gelitten haben, haben die so einen Siedlungshof bekommen. Da waren eine ganze Menge Bauern, die kriegsbedingt dann diesen Hof hatten. Und wie gesagt, als ich so in eurem Alter war, da durfte ich auf diesem Hof zelten und bei der Heuernte mitmachen. Und da war das immer so ein Geben und Nehmen. Ich kann mich gut entsinnen, wie das alles roch, wie schön das war, dass wir da ernten konnten, Und dann abends zusammen am Tisch sitzen. Der hatte mehrere Kinder, die Frau, die war dabei. Die Frau kommt übrigens aus Schüttorf. Die lernte ich dann kennen, Tante Hanne. Naja, und ich durfte auch schon mal den Trecker fahren. Den hatten sie damals schon, in den 50er Jahren. Und ja, so mehrere Gänge. Und dahinter die Heumaschine. Heute mit so Auslegern, ganz groß. Aber damals waren die Zackenräder versetzt hintereinander in so einer langen Linie. Naja, und wenn ich dann so den Trecker fuhr mit dem langen Ding dahinter, dann hatte ich mal so eine Kurve nicht richtig gekriegt und die Heumer hatte sich dann verheddert im Stacheldraht, im Weidedraht. Und dann war es kaputt, nicht? Und dann stand ich da. Und dann kam der Onkel angerannt und sagte, Karl Wilhelm, hör auf, warte, warte, ich komme, ich komme. Aber er hat gar nicht mit mir geschimpft. Er hat einfach mir geholfen, den Draht wieder abzuwickeln. Und dann hat er eine Zange und dann hat er so ein bisschen diese Heumer wieder gerade gebogen, die Zacken davon, von den Rädern. Ja, und ich durfte dann natürlich nicht gleich weiterfahren. Da hat er wohl ein bisschen Sorge gehabt. Aber später durfte ich es dann doch wieder. Und das fand ich so nett. Es war ja eine Verfehlung. Ich hatte das Ziel verfehlt. Ich sollte das Heu wenden, vernünftig, und bin stattdessen in diesen Draht gekommen und habe auch noch was kaputt gemacht. Nicht? Verfehlung, Ziel verfehlt. Und dann hat er aber nicht geschimpft. Im Gegenteil, er hat mich in den Arm genommen und gesagt, komm, wir richten das. Und abends haben wir wieder alle am Tisch gesessen, so als wenn es nicht wäre. Es wurde dann immer ein Tischgebet gesprochen. Das fand ich auch immer so schön, dass die Familie das tat. Und später konnte ich dann wieder in mein Zelt kriechen und ja, war dann eigentlich ganz glücklich, dass ich auf diesem Hof so beherbergt wurde und so sein durfte. Das fällt mir ein zu diesem Thema Verfehlungen und zu diesem Wort, den Christus hat Gott hingestellt als Ort der Versöhnung. So habe ich das übersetzt, Ort der Versöhnung. Das ist im Griechischen nur ein Wort, dieses Ort der Versöhnung. Und dieses Wort ist ein symbolischer Begriff. Und ich möchte das mal etwas erläutern. In einer ganz alten Übersetzung hat Martin Luther das übersetzt mit Gnadenstuhl. Den hat Gott hingestellt als einen Gnadenstuhl. Wie kann denn Jesus ein Gnadenstuhl sein? Was soll das bedeuten? Das ist doch kein Stuhl, nicht? Jesus ist ja Mensch. Warum sagt er denn Gnadenstuhl dazu? Und das möchte ich euch ein bisschen erläutern und auch den Konfirmandinnen und Konfirmanden so ein bisschen nochmal erklären, weil das hatten wir so noch nicht im Unterricht. Ein Gnadenstuhl, darunter haben die Menschen damals, zu Jesu Zeiten und davor, Jahrhunderte und Jahrtausende davor, Folgendes sich vorgestellt. Es gab eine Bundeslade, das war wie so eine große Schublade, mit Griffen dran. Und da drin transportierten die steinernen 10 Gebote. Das waren ganz schön große Platten, nicht? War auch schön schwer, hatten deswegen auch 4 Griffe. Und so sind die über Jahre, man sagt 40 Jahre, durch die Wüste geirrt, um zu ihrer Heimat Israel zurückzufinden. Das ist 3300 Jahre jetzt schon her. So lange ist das her, mit Mose zusammen. Daher die Begriffe Bücher Mose, da wird das ein bisschen beschrieben. Und damit das nun nicht so kahl aussah mit der Bundeslade, nur wie so eine Schublade, haben die da drauf so Cherubime, so Art Engelsfiguren geschnitzt und draufgestellt. Und das sah dann aus wie so ein Stuhl. Und das heißt deswegen Gnadenstuhl, weil einmal im Jahr, da gab es einen Versöhnungstag. Den feiert Israel auch jedes Jahr, einen Versöhnungstag, den Yom Kippur. Deswegen heißt übrigens diese Aufbauten heißen auch Kaparet im Hebräischen, von Kippur, Versöhnung. Und dieser Versöhnungstag, der wurde damals vor Tausenden von Jahren noch so gefeiert, dass man Tiere geopfert hat. Nicht? Die Menschen fühlten sich schuldig vor Gott und haben gedacht, wenn sie Gott was opfern, dann hat er ein Einsehen. Dann werden unsere Verfehlungen von uns genommen. Und haben dann mit dem Blut von diesen Opfertieren, haben die dann auf diese Aufbauten der Bundeslade draufgespritzt. Das hatte eine Bedeutung. Man dachte nämlich, das ist ja das Blut des Lebens. Und wenn es dann da drauf spritzt, dann wird das bedeckt, was uns schwach gemacht hat, was schlecht bei uns gewesen ist. So war die Vorstellung. Das haben die dann später natürlich nicht mehr gemacht. Auch heute macht das niemand mehr. Aber in diesem Text wird gesagt, den nun Christus hat Gott hingestellt als diesen Gnadenstuhl. Und das ist ja der Ort der Versöhnung. An diesem Ort mit der Bundeslade, den Aufbauten, da haben sie Gott um Versöhnung gebeten. Und das war der Ort von Israel. Das ist das Heiligtum. Und diese Bundeslade wurde später im Allerheiligsten im Tempel, als sie dann einen Tempel hatten in Jerusalem, aufbewahrt. Irgendwann haben nachher die Römer das geraubt. Da war es dann weg. Aber in Gedanken hat man das natürlich immer noch. So, nun kommt Jesus Christus. Und Jesus Christus, der hat in seinem ganzen Leben dafür gewirkt, dass Gott ein Versöhner ist und kein rachsüchtiger Gott ist. Eben die Barmherzigkeit, die hat er gepredigt. Selig sind die Barmherzigen, die Friedfertigen. Das war sein Leben. Und Paulus schreibt nichts anderes als zu sagen, diesen Mann, diesen Jesus Christus hat Gott hingestellt als diesen Ort der Versöhnung. Was früher die Bundeslade mit den Aufbauten war, das ist jetzt dieser Ort, der Ort der Versöhnung. Durch den Glauben geht es dann weiter, den Ort der Versöhnung, durch den Glauben an sein Blut. Da hat man gedacht, dann ist also Jesus jetzt das Opfer. Das ist aber ein gefährlicher Irrtum. Weil da steht er ja gar nicht. Das ist ja der Ort der Versöhnung. Und zwar durch den Glauben an sein Blut. Und Blut ist im Griechischen, heißt Haima übrigens im Griechischen. Blut, damit meint man nicht nur das Todesblut, sondern das Lebensblut, das pulsierende Blut, das Blut in euren Adern. Das Blut ist ein Symbol für das Leben. Und die Hebräer, die Israeliten, die glaubten daran, dass Gott das Leben ist. Im Psalm heißt es, mein ist das Leben. Das Leben vergeht nie, auch wenn ihr einmal sterbt. Ihr seid immer in und bei Gott, weil Gott ist das Leben. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und so wir leben oder sterben, so sind wir im Herrn. Wir leben weiter. Auch die, die wir jetzt vermissen, die nicht mehr bei uns sind, vielleicht unsere Eltern, unsere Großeltern oder wer auch immer, Onkel, Tanten, der Onkel, von dem ich gerade redete, ist schon lange tot. Sie sind doch Bewahrte, Aufgehobene. Den hat Gott hingestellt als Ort der Versöhnung durch den Glauben an sein Blut zum Erweis der göttlichen Gerechtigkeit, um frei zu werden von früher begangenen Verfehlungen. Eigentlich ein wunderbarer Text, ne? Wenn er nicht immer wieder so verfälscht würde. Ihr könnt mal bei Wikipedia gucken, unter Sühnopfer. Da findet ihr genau diesen Vers und dann ist der falsch übersetzt. Ich sage euch mal, wie der zum Beispiel übersetzt wird in einer Bibel, die vertreten wird von der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche im Neuen Testament, die sogenannte Einheitsübersetzung. Das ist eine moderne Übersetzung. Da steht, ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut. Sühne wirksam durch Glauben. Das ist doch allerhand, nicht? Plötzlich ist er wieder ein Sühneopfer. Als hätte Gott Jesus geopfert oder hätte er sich selbst geopfert. Was ist das für eine Vorstellung? Ich konnte nie leben mit dieser Vorstellung. Und solange ich Pastor auch schon als junger Vikar, habe ich immer gesagt, das kann nicht wahr sein. Das steht da gar nicht. Und es steht da auch gar nicht. Da steht nichts von Sühne und Sühnopfer, sondern es steht, den hat Gott hingestellt als den Ort der Versöhnung. Durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Das ist ganz was anderes. Also dann haben wir einen lebendigen Christus. Dann haben wir einen Jesus Christus, der in seinem ganzen Leben gelebt hat für die Versöhnung. Der seine Wunder bewirkt hat für die Versöhnung der Menschen. Der die Menschen aufgesucht hat, die die Verfemten waren, die Ausgeschlossenen waren, die die man verfolgt hat. Da ist er hingegangen zu den armen Leuten, zu den Sündern, wie man sagte, und hat sich ihrer angenommen, hat sich mit denen an einen Tisch gesetzt. Und dann haben sie mit Fingern auf ihn gezeigt. Guck mal, der setzt sich zu diesen Zöllnern hin, zu diesen Arbeitslosen hin, zu diesen unisraelitischen Leuten. Damit verkehrt er. Ja, das hat er getan, weil er für sie war. Wenn ein Schaf verloren geht, nicht? So war sein Gleichnis. Was tut ein guter Hirte? Er lässt 99 stehen und geht dem einen hinterher und bringt es zurück und sagt, guck, dich habe ich gefunden. Ich habe dich wiedergefunden. Es gibt ein anderes sehr schönes Wort im Griechischen für Versöhnung. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Dieses Wort heißt katalasso. Darin steckt das Wort allos. Und allos heißt der andere oder die andere, allos. Kennt ihr noch das Wort allotri? Du bist mir so ein allotri. Hat früher meine Mutter mal gesagt, nicht? Du bist mir so ein allotri. Allotri heißt im Griechischen ein Fremder, ein anderer. Das ist jemand, den man nicht so einordnen kann. Und nun heißt Versöhnung, man geht zu dem anderen und tauscht sich mit dem anderen oder der anderen aus. Als ich noch in Gildehaus war, da war mein theologischer Anleiter Pastor Eberhard Hoffmann, den ich sehr verehrt habe, der leider auch schon gestorben ist. Und Eberhard Hoffmann, der hat mir mal erzählt, er sagte, weißt du Kalle, ich habe da mal gepredigt über Versöhnung. Und da ist mir durch den Kopf gegangen, da ist jemand, mit dem ich immer verstritten, zerstritten gewesen, schon über Jahre in Gildehaus. Da habe ich die Kirche verlassen, im Talar, mich aufs Fahrrad gesetzt, während die Gemeinde gesungen hat, bin in Mühlenberg hoch, habe angeklopft, habe gerufen, Hans, mach auf! Und da hat er aufgemacht, und hat, was willst du hier, Eberhard? Und da hat Eberhard gesagt, ich kann nicht mehr weiter. Ich möchte gerne, dass wir uns wieder versöhnen. Irgendwie muss das doch möglich sein. Da hat Hans gesagt, Moment, da habe ich ja lang durchbocht. Und das war so herzlich. Und da haben die sich in den Arm gehalten und Eber mit seinem Talar und Fahrrad Mühlenberg wieder runter in den Gottesdienst, ist auf die Kanzel gegangen und hat gesagt, ich habe mich wieder versöhnt. Und alle haben gelacht, weil so war der, nicht? Der wollte das auch umsetzen. Und das heißt eigentlich versöhnen, dass man zum anderen, zu dem Menschen, dem man fremd geworden ist, wieder hingeht und wieder Nähe sucht. Und so seid ihr alle Orte der Versöhnung. Ob ihr Klassenkameradinnen und Kameraden seid, Leute, die Fußball spielen, die in einem Team sind, oder ob ihr Eheleute seid, oder ob ihr alte Menschen, so wie ich ja auch alt werde. Das ist ganz egal. Wir haben alle unsere Macken. Wir haben alle unsere Verfehlungen. Wir schießen alle mal übers Tor drüber oder daneben und haben eben nicht getroffen. Aber dann ist es entscheidend, dass entweder jemand zu mir kommt oder ich komme und wir können sagen, das tut mir leid. Das kriegen wir wieder hin. Und dann kriegen wir das auch hin. Alles, alles kriegen wir wieder hin, wenn wir nur wollen. Aber wir müssen es wollen. Um die Geschichte, mit der ich angefangen habe, zu Ende zu erzählen. Ich heiße Karl Wilhelm und mein Onkel heißt Wilhelm. Was ich lange nicht gewusst habe und eigentlich erst in diesem Jahr von meinem jüngsten Bruder erfahren habe, der mir das mal sagte, weißt du das denn gar nicht? Die haben dich genannt nach Onkel Wilhelm. Sagt ja, ich dachte nach Wilhelmine. Wilhelmine ist nämlich die Großmutter, die Mutter meiner Mutter, und da bin ich groß geworden, die ersten 10 Jahre, also in den 50er Jahren. Und die Wilhelmine, das war so eine ganz zackige, ne? Da habe ich gedacht, naja, Karl, so heißt mein Vater, und da ich ja kein Mädchen bin, haben sie mich dann Wilhelm genannt, damit das mit der Hausfrieden gewahrt bleibt, habe ich gedacht. Nein, sagt mein Bruder, die haben dich genannt nach Onkel Wilhelm. Und du weißt auch warum. Ja, sagte ich, glaube ja. Wisst ihr warum? Weil dieser Onkel Wilhelm war 4 Jahre im Zweiten Weltkrieg in Russland an der Front. 1945 kam der nicht zurück. Mein Opa, also sein Vater und meine Oma, seine Mutter, hatten schon 2 Söhne in diesem fürchterlichen Krieg verloren. Die waren schon gefallen. Mein Vater kam schwer verletzt, schwer verwundet zurück aus dem Krieg. Und nun auch noch Wilhelm, der nicht zurückkommt. Und wisst ihr, wie lange es gedauert hat? 4 Jahre. Bis Ende 49. Und da in diesem Jahr war meine Mutter schwanger mit mir. Und meine Eltern haben gesagt, wenn das ein Junge wird, dann nennen wir ihn Karl Wilhelm. Und auch das war ein Zeichen, das sie gesetzt haben, wenn man so will, der Versöhnung, der Hoffnung, der Anteilnahme. Versteht ihr? Versöhnen, sich versöhnen heißt nämlich Anteil zu nehmen am Schicksal der anderen, einen anderen zu verstehen, sich hineinzuversetzen in die andere, in den anderen, um sich dann zu versöhnen. Und diese Anteilnahme war in diesem Namen verborgen. Und es war die Hoffnung drin, verborgen, vielleicht kommt er ja doch noch. Und dann nach 4 Jahren russischer Gefangenschaft kam Wilhelm als einer der letzten tatsächlich. Und inzwischen hatte mein Opa Johann Terhorst diesen Siedlungshof erworben und gesagt, es ist für die, Wilhelm. Dann hast du aufwacht. Auch das ein Zeichen der Versöhnung nach dem Krieg. Und so kam Wilhelm in die Niedergrafschaft mit seiner Frau aus Schüttorf, der Hanne. Und so kam ich dann später dahin, um zu zelten, um zu erleben, was Versöhnung ist. Und erst in diesem Jahr habe ich verstanden, warum ich Karl Wilhelm heiße. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen und im Laufe des Gebets leite ich über in das gemeinsam zu sprechende Unser Vater Gebet. Lieber Gott, so sind wir nun hier in unserer schönen Kirche. Und wir wissen auch um das Leid vieler anderer Menschen, die es nicht so schön und gut haben wie wir. Gewiss, auch wir haben unsere Gebrechen, auch wir haben unser Leid. Aber relativ gesehen, wenn wir bedenken, wie Menschen anderswo in der Welt leiden, wenn sie auf der Flucht sind, irgendwo aus Afrika kommt oder im Krieg wie in der Ukraine, Menschen auf der Flucht, Menschen, die getötet werden, Kinder, Frauen, wer auch immer. Wir beten für sie. Und wir wollen nicht nur einfach an sie denken, sondern wir wollen helfen, wo wir es können. So wie es hier auch bei uns in der Gemeinde geschieht. Durch Geldmittel oder dadurch, dass Menschen aufgenommen werden. Dass man für sie da ist. Dass man sich einsetzt, aktiv für den Frieden und gegen die Waffen. Dafür helfe und hilf auch deiner Kirche, dass das gelingt. Wir denken an das Gute in unserem Leben. Wir denken zum Beispiel an das Brautpaar von Jörn und Alex, dass es ihnen gut gehen möge in ihrer Ehe, die beiden, die sich schon so lange kennen. Wir denken an vieles, vieles Gute. Besonders an unsere Kinder, an unsere Familien, an die Kinder, die Teamarbeit kennen im Sport und dabei schon verstehen, was es heißt, wenn man zusammenhält und wenn man sich tröstet, wenn mal jemand sich verfehlt hat. Und so beten wir ja auch, wie jetzt miteinander, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns aus dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als letztes Lied wollen wir das Segenslied singen unter der Nummer 171. Wir singen alle vier Strophen. 171.
segnen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren Wegen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren Wegen.
Danke nochmal an unsere beiden Kirchenältesten, die heute Dienst hatten. Danke, Helga, das war sehr schön. Ja, und danke, dass ihr da wart, auch relativ zahlreich, ne? Ist doch schön. Dass die Lagerabendkirche auch wieder richtig auflebt, das wollen wir jetzt auch noch mehr versuchen mit unserem Team. Also nächsten Samstag ist dann das Treffen nachmittags, nach der Hochzeit. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Zeit. Lasst uns Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne unseren Ausgang und unseren Eingang. Er behüte und beschütze uns auf all unseren Wegen und er gebe uns die Kraft, seine Liebe anderen Menschen liebend weiterzugeben.